Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Die Lage der Krankenhäuser in Deutschland ist mitunter dramatisch. Im Jahr 2023 erreichten die Insolvenzen beispielsweise ein Rekordhoch. Die Folgen sind Überlastung und Unzufriedenheit, zum Beispiel weil zu viele Patientinnen und Patienten auf zu wenige Ärztinnen und Ärzte treffen, gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Herausforderungen. Und die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach, die versucht hier Abhilfe zu schaffen. Aber die Frage ist natürlich, kann diese Reform einige der erwähnten Probleme lösen? Wie gut und effektiv ist unser Gesundheitssystem eigentlich? Und wie können wir die medizinische Versorgung im Alter sichern angesichts einer steigenden Lebenserwartung? Diesen und vielen, vielen weiteren Fragen widmet sich Dr. Thomas Kolb, Gesundheitsökonom und Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Gesundheitsmanagement und Rechnungswesen an der Hochschule Rhein-Main. Und in dieser Folge von Hessen schafft Wissen sprechen wir mit ihm über die erwähnten Themen. Also zum Beispiel über die optimale Verwendung begrenzter Gesundheitsbudgets und auch über die aktuelle Krankenhausreform. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Kolb. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hi.
Ja, sehr gern. Hallo, Herr Lorenz.
Ja, ich habe mir zur Vorbereitung natürlich das eine oder andere durchgelesen, angeschaut, unter anderem auch einen Vortrag von Ihnen. Und darin stellen Sie eine, naja, vielleicht ein bisschen rhetorische Frage, aber Sie stellen zumindest eine Frage an die Studierenden, die fand ich ganz erhellend. Geht ein bisschen länger, ich zitiere Sie mal. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einer Krankenkasse beschäftigt und haben 10.000 Euro zur Verfügung, die für die Behandlung von Patienten in einem Krankenhaus bestimmt sind. Sie sollen nun entscheiden, ob das Geld für die Behandlung eines 5-jährigen Kindes oder eines 50-jährigen Familienvaters verwendet wird. Erschwerend kommt hinzu, dass jede der beiden Behandlungen 10.000 Euro kostet, also insgesamt 20.000 Euro. Für welche Möglichkeit entscheiden Sie sich? Zitat Ende. Das war also die Frage. Und ich kann mir denken, es gibt nicht eine klare Antwort auf diese Frage, aber darf ich Sie so verstehen, dass das eigentlich schon, naja, ein mehr oder weniger typisches Beispiel dafür ist, welche, nicht zuletzt ja auch ethischen Fragen, Sie sich als Gesundheitsökonom üblicherweise stellen?
In der Tat, diese Frage stelle ich offen gesagt sogar bereits, wenn wir in den Schulen sind und mit den Schülerinnen und Schülern auch über das Thema sprechen. Es ist eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion, die wir hier anstoßen wollen. Es geht nämlich ganz simpel darum, wie viel Gesundheit will sich eine Volkswirtschaft, also unsere, leisten.
Und bei dieser Diskussion mischen Sie natürlich mit, aber sind dann auch nicht die einzigen Entscheidungsträger. Ich war nämlich, als Sie die Frage in diesem Vortrag entwickelt haben, zunächst ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Natürlich, Gesundheitsökonomie ist auch mir ein Begriff und dennoch hätte ich jetzt nicht damit gerechnet oder gewagt zu befürchten, dass nun vor allem die Ökonomen eine solche gewichtige Entscheidung zu treffen haben, sondern dass es idealerweise am Ende die Ärzte sind oder noch idealerweise, genau wie Sie sagen, die Gesellschaft, auch insgesamt politische Rahmenbedingungen. Also da gibt es sicherlich ganz viele Einflussfaktoren. Aber der Punkt, den Sie da ja machen, so verstehe ich Sie, ist überhaupt erstmal hervorzuheben. Die ethische Antwort wäre natürlich, beide sollen die Behandlung bekommen. Aber in der realen Welt, in der wir leben, ist das eben oft nicht möglich, weil sich die Wirtschaftlichkeit mit der idealen ethischen Lösung oder Antwort oft, naja, im Weg steht oder zumindest nicht beides in eine Balance bringen lässt, ohne weiteres.
Also die Ärzte müssen das natürlich entscheiden. Ein Gesundheitsökonom, und das ist auch ein ganz wichtiger Inhalt, auch bei uns in der Lehre, wird niemals die Kompetenz haben, eine Ärztin, einem Arzt, einem Pflegenden oder wem auch immer, der am Patienten arbeitet, irgendwelche Vorschriften zu machen. Das wäre mehr als anmaßend. Es geht einfach darum, dass unsere Studierenden und ich gehe sogar so weit in meinem privaten Umfeld. Da gibt es Menschen, die manchmal ein bisschen schon genervt davon sind. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die genau das sagen. Jawohl, wir brauchen eine solche Diskussion. Wir haben begrenzte Ressourcen. Die Gesundheitsökonomie ist Ökonomie, wie Sie sagen. Wir befinden uns auf der Nahtstelle zwischen Ökonomie und Medizin. Aber unsere Aufgabe besteht darin, diese ganzen Zielkonflikte zu beleuchten. Wir können sie nicht auflösen. Also so vermessen will ich auch nicht sein.
Hm. Das ist spannend. Wir können sie nicht auflesen. Das wäre nämlich genau meine Frage. Ist es denn so, also wirtschaftliche Mittel sind ja nun leider Gottes immer begrenzt. Ist es so, dass ein Gesundheitssystem im Endeffekt gar nicht vollumfänglich gerecht sein kann? Ist das eines der Takeaways aus diesem Beispiel?
Das Wichtigste ist, dass wir noch viel früher ansetzen müssen. Ja. Wir müssen im ersten Schritt den Bürgerinnen und Bürgern in unserem deutschen Gesundheitssystem einmal erklären, dass wir ein hervorragendes System haben. Mhm. Dann müssen wir dem Bürger aber auch erklären, dass dieses System nicht bedeutet, dass der Staat allein für Gesundheit sorgt, sondern dass wir ein Zusammenspiel zwischen Solidarität und Eigenverantwortung haben. Das heißt, der Bürger muss sich auch ganz simpel um seine Gesundheit kümmern. Das versuchen wir zu vermitteln, diese Konflikte, gerade diese berühmten gesundheitsökonomischen Zielkonflikte, können wir alles bezahlen, was medizinisch wünschenswert wäre, ist etwas medizinisch notwendig, die Frage kommt ja immer wieder auf. Ja. Und mit diesem Beispiel versuchen wir, Betroffenheit zu erzielen. Mhm. Und das wirkt eigentlich immer. Ich will damit nicht Effekte haschen, sondern ich bin der Meinung, dass wir in unserem System in Deutschland zu wenig über Gesundheit und deren Finanzierung sprechen. Wenn ich an der Stelle ein winziges Beispiel nur geben darf,
sehr gern.
Das werden die meisten Hörerinnen und Hörer von Ihnen, also wenn ich nur die Frage stelle, was glauben Sie denn, wie viel Geld wir in einer Minute in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ausgeben? In der Regel unterschätzt jeder diese Zahl. Es sind fast 600.000 Euro in der Minute. Mhm. Wir geben über 300 Milliarden im Jahr aus. Und dann ist es auch gut, wenn Medizin auch ökonomisch betrachtet wird.
Okay, und bei diesen Summen, so verstehe ich Sie, ist jetzt nicht Ihr allererstes und alles überschattendes Argument, wir brauchen mehr Geld. Das ist nicht die eine große Antwort, mit der Sie, um sich werfen.
Auf gar keinen Fall. Das ist genau nicht meine Botschaft. Mhm. Ich bin der Meinung, wir haben mehr als genug Geld. Wir brauchen eigentlich eher eine bessere Fokussierung, eine bessere Verteilung. Und unser deutsches Gesundheitssystem krankt im Verhältnis zu allen anderen Systemen, die wir Europa oder weltweit haben, eigentlich daran, dass erstens die Leistungserbringer und damit Krankenhäuser und Arztpraxen zu wenig gesteuert werden. Aber was noch viel schlimmer ist, Patientinnen und Patienten, was ja eine Errungenschaft erstmal erscheint, können in Anführungsstrichen ungebremst sich Leistungsanbieter aussuchen. Und wenn Ihnen ein Leistungsanbieter nicht gefällt, gehen Sie einfach zum nächsten. Und das kostet Ressourcen. Und mit dem Beispiel will ich ja nur klar machen, dass wir einen Euro nur einmal ausgeben können. Es gibt noch schlimmere Beispiele, aber da fürchte ich dann immer, dass die Studierenden oder die Zuhörer bei Vorträgen oder Interviews dann immer glauben, ich möchte aufschneiden. Hm. Wenn ich Ihnen die Zahl 1 Million nenne und davon spreche, dass das unter Umständen die Kosten für eine einzige Behandlung eines Bluterpatienten ist. Eine einzige Behandlung, dass dieser Mensch nicht verblutet. Und wenn Sie sich dann überlegen, das können Sie ja als simple Mathematik ausrechnen, wie viel Patientinnen zum Beispiel für 1 Million an Brustkrebs geheilt, operiert, wie auch immer werden könnten, dann wird Ihnen die Dimension klar. Wir geben für einen Patienten 1 Million Euro aus und ich bin der Meinung, das ist das auch wert. Aber okay. Es muss uns klar sein, dass wir dann das Geld nicht für hunderte, vielleicht tausende andere Patienten haben.
Absolut berechtigter Punkt. Und ich habe den Eindruck, wenn ich auch so an meinen Bekanntenkreis denke, wenn da das Thema, Budgets, finanzielle Möglichkeiten, Wirtschaftlichkeit aufkommt in Bezug auf die gesundheitliche Versorgung, gibt es da erstmal eine Reaktanz. Also das Gefühl ist so intuitiv bei vielen, wenn es um die Gesundheit geht, darf es eigentlich nicht um Geld gehen. Würde ich ja erstmal so auch unterstreichen. Also klar, Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben und da darf sich dann vieles andere auch unterordnen. Gleichzeitig, damit es langfristig funktioniert, muss es eben auch finanziell funktionieren, anders geht es ja nicht. Jetzt haben Sie in einem Satz vorhin so anklingen lassen. Stichwort unser Gesundheitssystem, das muss man den Menschen oder möchten Sie den Menschen erstmal mitteilen, ist sehr gut, ist exzellent alles in allem. Gleichzeitig haben Sie gerade auch erwähnt, dass so im Vergleich, im internationalen Vergleich, auch mit vergleichbaren Staaten, unser System doch sehr, sehr teuer ist, sehr viel Geld verwendet wird, möchte ich es mal neutral formulieren. Aber dafür mitunter doch wieder gar nicht so viel rauskommt. Also wenn ich mir jetzt hier auch nochmal ganz kurz anschaue, habe ich mir notiert, jüngster Krankenhaus-Rating-Report ist zu lesen, 80% der Krankenhäuser erwarteten für das Jahr 2023 ein negatives Ergebnis. 80%, das ist natürlich Wahnsinn. Gut 10% stehen kurz vor der Insolvenz, obwohl eben das Gesundheitssystem so teuer ist bei uns. Das war jetzt eine lange Ausführung, sorry dafür, soll zur Frage führen, ob Sie vielleicht nochmal einordnen würden, wie sehen Sie das denn, wie gut, wie effektiv ist denn unser Gesundheitssystem in Deutschland? Wie gesagt, ich weiß, es ist eine große Frage, nehmen Sie sich gerne die Zeit.
Also wir können das trennen, was die medizinische Versorgungsqualität betrifft, das heißt die Ausbildung unserer Ärztinnen und Ärzte, unserer Pflegekräfte und aller Therapeuten sind wir Weltspitze, wirklich Weltspitze. Was die Verwendung der Ressourcen betrifft, haben wir in ein logistisches Problem. Das bedeutet, wir leisten uns den Luxus, und das ist in anderen Ländern der Welt zum Beispiel nicht der Fall, dass wir auch in kleineren Strukturen Gesundheitswesen anbieten. Das bedeutet, dass wir uns zum Beispiel auch Krankenhäuser leisten, die 300 und weniger Betten haben, die hervorragendes Personal haben. Jeder von uns würde sich dort auch versorgen lassen. Dort muss kein Patient Angst haben, dass er verstirbt. Aber wenn es um die Konzentration von Ressourcen geht, muss man ernsthaft die Frage stellen, kann ein 300-Bettenhaus wirklich auf lange Sicht wirtschaftlich zum Beispiel Entbindungen erbringen oder bestimmte Operationen erbringen etc. Das heißt, wir haben eigentlich bei Weitem genug Ressourcen. Das wissen wir ärgerlicherweise schon seit 25 Jahren. Da gab es nämlich schon mal ein großes Gutachten dazu auch. Aber wir teilen diese Ressourcen eben nicht vernünftig ein. Wir müssen uns konzentrieren. Und die Krankenhäuser, die Sie ansprechen aus dem Rating-Report, Krankenhaus-Rating-Report, das sind genau diejenigen, die eben dann nicht mehr wirtschaftlich hinkommen mit ihren Ressourcen.
Ja, fand ich ehrlich gesagt schon überraschend, das zu lesen in dieser Tragweite. Man hat, outet mich jetzt vielleicht auch als uninformierten Menschen an der Stelle, aber man hat oft ja schon so das Gefühl, gerade im Bereich Gesundheit verdienen sich alle möglichen Leute eine goldene Nase. Und oftmals ist es dann eben nicht so, jedenfalls nicht an allen Stellschrauben in diesem System.
Also wir haben so ein paar Sachen, die man eben nicht mit der Wirtschaft vergleichen kann. Ja? Und das genau das ist, finde ich, meine Aufgabe, das den Bürgerinnen und Bürgern auch zu erklären. Und das machen wir als Hochschule auch sehr gerne. Wir gehen ja auch auf Tage der offenen Tür oder lassen uns wirklich von Krankenkassen oder wem auch immer gern als Redner verpflichten, weil wir dem Bürger das gern erklären wollen. Wir können es nicht eins zu eins mit einer Produktion in einem Unternehmen vergleichen. Wir müssen rund um die Uhr unser ärztliches Personal haben, rund um die Uhr das Pflegepersonal haben. Wir müssen Ressourcen vorhalten, Prinzip Feuerwehr, auch wenn ein Patient nicht krank wird, müssen wir verfügbar sein. Ja. Und das sind schlafende Ressourcen. Klar könnte man durch politische Entscheidungen das entsprechend steuern. Das versucht man ja auch gerade. Aber die entscheidenden Politikerinnen und Politiker sind natürlich auch getrieben von dem Wunsch, wiedergewählt zu werden. Und wenn Sie, egal wo Sie sich befinden, ich zum Beispiel selbst wohne hier im Rheingau, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei uns im Rheingau ein Landrat oder ein Bürgermeister der Schließung eines örtlichen Krankenhauses freiwillig zustimmen würde.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Gleichzeitig kann ich mir schon auch vorstellen, also wenn ich jetzt von irgendeiner Kleinstadt ausgehe, vielleicht in der Bevölkerungsstruktur auch etwas älter und dann dort ein Krankenhaus so am Stadtrand, wie Sie auch gerade sagen, vielleicht jetzt nicht außergewöhnlich groß, auch nicht außergewöhnlich wirtschaftlich, aber von der Bevölkerung wird das sicherlich ja doch als sehr hohes Gut wahrgenommen, die Möglichkeit zu haben, gerade eben für ältere Menschen jetzt nicht erst mühevoll eine halbe Stunde durch die Gegend zu juckeln, wenn man irgendwo zu einem Arzttermin oder ins Krankenhaus zu einem Termin muss, sondern die Möglichkeit zu haben, diesen Zugriff zu haben.
Genau, wenn ich Sie da unterbrechen darf,
gerne.
Da sind wir genau am richtigen Punkt. Und das ist schön, dass Sie den Begriff Zugriff verwendet haben. Mhm. Der Bürger schätzt extrem, diesen Zugriff zu haben. Sie schätzen es mit Sicherheit extrem, wenn bei Ihnen im Ort eine Tankstelle ist, wenn bei Ihnen im Ort ein Bäcker ist, ein Metzger oder was auch immer. Nur, und das ergeben Untersuchungen, genau dieser Bürger, der das gut schätzt, und das kennen wir, das nennen wir manchmal den Amazon-Effekt, genau dieser Bürger geht aber nicht in dieses Krankenhaus, sondern er sucht sich bewusst ein größeres Krankenhaus aus, vielleicht sogar eine Uniklinik, weil er für sich und seine Lieben die bestmögliche Versorgung haben will. Mhm. Und dann muss ich offen als Ökonom, jetzt kommt dann doch eben der normale Ökonom raus, warum halte ich diese Strukturen vor, wenn doch sowieso kein Kunde dann dahin geht?
Also es liegt aus Ihrer Sicht an einem zu geringen Bedarf, an einem zu geringen Interesse.
Wir müssen Begriffe auseinanderhalten. Ja. Bedarf, ja, wir haben den Bedarf, aber der Begriff, der hier vielleicht besser passt, ist das Annahmeverhalten des Marktes. Mhm. Keiner würde eine Bäckereifiliale, auch wenn das jetzt so ein bisschen hinkt, schließen, wenn dort die Kunden Schlange stehen. Aber auf der anderen Seite würde niemand eine Bäckerei oder was auch immer für einen Laden aufrechterhalten, wenn einmal am Tag einer sich dort Brötchen holt. Das ist unwirtschaftlich. Und so eine Frage müssen wir eigentlich auch im Gesundheitswesen stellen. Das Patientenannahmeverhalten, gerade diese Patienten, die in Bürgerinitiativen sich organisieren. Ich kriege das wirklich sehr oft in den Flächenländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, manchmal bin ich auch in Brandenburg. Diese Länder, es wird immer wieder gesagt, wir müssen das Krankenhaus am Rande der Stadt, das ist so ein geflügeltes Wort, oder auf dem Land, am Leben erhalten. Und wenn man sich aber anschaut, wo die Patientenströme landen, dann sind es eben doch die Zentren. Und das ist genau die Absicht der aktuellen Krankenhausreform.
Auf die wir gleich auch zu sprechen kommen. Aber dazu die Frage, könnte man da nicht auch argumentieren, dass das dann vielleicht ein Kommunikationsproblem ist? Sie haben ja vorhin ausgeführt, auch bei uns in Deutschland, auch die kleineren Krankenhäuser sind exzellent. Da muss keiner Angst haben, dort jetzt eine minderwertige Behandlung zu erfahren. Und wenn es dann offenbar ja trotzdem so ist, dass viele Bürgerinnen und Bürger, wenn sie die Wahl haben, wenn es jetzt kein ganz dringlicher Notfall ist, eben doch lieber zum größeren, weiß nicht, Uniklinik fahren oder sonst wohin, also zu größeren Krankenhäusern, die ja manchmal, da können Sie mich korrigieren, vielleicht auch ohnehin schon überlastet oder zumindest gut ausgelastet sind, wo es höhere Wartezeiten gibt und so weiter und so fort, was ja auch wieder Nachteile vielleicht so als Service in Anspruch nehmender sein können, dass man vielleicht den Bürgerinnen und Bürgern eher erklären müsste, hier seid ihr genauso gut aufgehoben, da geht es sogar schneller.
Es kommt auf die Leistung drauf an. Also das muss ich sagen. Diesen Vergleich, den ich eben wählte oder wo ich sagte, ich würde mir in keinem Krankenhaus in Deutschland Sorgen machen, dazu stehe ich auch. Mhm. Aber es gibt natürlich Leistungen, die jeder erbringen kann. Das ist Grundversorgung, das ist Notfallversorgung etc. Bei spezialisierten Leistungen sieht das schon ganz anders aus. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin kurz vor der 60, wenn ich mir eine Hüfte neu operieren, also einbauen lassen müsste, würde ich wahrscheinlich auch in ein Krankenhaus gehen, das diese Leistung häufiger anbietet und nicht fünfmal im ganzen Jahr. Also dieser Effekt ist damit gemeint. Sie würden auch, wenn Sie ein besonders wertvolles, nehmen wir an, Sie hätten ein besonders wertvolles Auto, dann würden Sie wahrscheinlich sogar in der Autowerkstatt sagen, jetzt hätte ich aber schon Interesse daran, dass nicht gerade der Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr da den Ölwechsel oder was auch immer macht. Ich möchte schon, dass wenigstens ein Geselle, also ein Oberarzt, wenn man das jetzt mal so vergleichen kann, oder vielleicht sogar der Meister, also ein Chefarzt, mich behandelt. Und das ist auch die Assoziation des Patienten. Er kann ja Qualität gar nicht richtig beurteilen. Und deshalb geht es eigentlich darum, und das ist so eine Grundregel, die überall passt, wer etwas häufiger macht, tut es einfach besser. Und das ist in kleineren Krankenhäusern, das muss man klar bestreiten. Die haben gar nicht die Mengen an Operationen, an Leistungen, wie sie eine, es muss ja nicht immer auch eine Uniklinik sein, aber zumindest ein größeres Krankenhaus erbringen könnte und würde.
Und ich glaube genau, dieses Thema der Spezialisierung, der Menge an Erfahrungen und so weiter ist ja, glaube ich, auch ein wesentlicher Kernbestandteil jener Krankenhausreform, die Sie gerade angesprochen haben, richtig?
Ganz genau. Wir haben eigentlich ja immer, seit Jahrzehnten, in jedem der 16 deutschen Bundesländer gibt es eine eigene Landeskrankenhausplanung. Und das war sogar mal eines meiner Forschungsgebiete. Ich habe nämlich über das Thema promoviert, auch zur Landeskrankenhausplanung. Und dort gibt es natürlich Mechanismen. Man schaut eben nicht nur, wie viele Patienten kommen, sondern man schaut auch, wie schwer erkrankt sind die, welche Krankheiten haben die, wie ist es denn in ihrem Umfeld? Sie haben ja ganz andere Gesundheitsannahmeverhalten. Ob sie in einem landwirtschaftlichen Bereich ein Krankenhaus haben oder in einem städtischen Bereich. Sie haben auch ganz andere Sekundärversorgungssysteme. Im landwirtschaftlichen Bereich haben sie vielleicht das Glück, dass noch mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, im städtischen Bereich eben nicht. Das heißt, Landeskrankenhausplanung war schon immer am Bedarf orientiert, am Angebot. Die Krankenhausreform jetzt will aber aufgrund der fehlenden Ressource Personal, der überbordenden finanziellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger noch stärker in die Spezialisierung gehen. Und das, wenn ich gefragt werde, man versucht ja immer, dass ich so einschätze, was hältst du eigentlich davon, was der Bundesgesundheitsminister macht? Diese Frage.
Richtig. Er kriegt ja natürlich viel auf den Deckel dafür, aber ich glaube, das ist in dem Themenkomplex Gesundheitsversorgung auch gar nicht zu vermeiden. Aber würde mich natürlich in der Tat interessieren,
was Sie davon
halten.
Also ich möchte kein Bundesgesundheitsminister sein, aber wie es so schön bei uns auf dem Land heißt, ich würde ihm trotzdem die Stange weiterhalten. Es ist nämlich gut, dass er die Themen angeht. Wie er kommuniziert, darüber können wir noch diskutieren. Ja, dass manche kritisieren das. Ich finde das eigentlich gar nicht so übel, dass er klar auch Botschaften sendet. Wir haben halt sehr starke quasi Lobbyarbeit in Deutschland. Also die Beharrungskräfte des bisherigen Systems sind extrem stark. Und da versucht er natürlich so im Sinne des Don Quixote so ein bisschen gegen die Windmühlen zu laufen. Aber er geht das Thema an und das begrüße ich. Also Sie werden von mir, auch egal wie lang das Interview dauern würde, ich würde jetzt nicht das Bashing auf den Bundesgesundheitsminister beginnen. Im Gegenteil.
Da möchte ich Sie auch gar nicht zu ermutigen. Dieses Thema gegen Windmühlen kämpfen ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel, als er irgendwann jetzt mal verkündet hat vor ein paar Monaten, dass die Unterstützung durch die Krankenkassen der Homöopathie dann mal eingestellt werden soll, wo ja viele auch applaudiert haben und das als überfällig, hochgradig überfällig begrüßt haben. Und soweit ich mitbekommen habe, ist das jetzt dann erstmal wieder vom Tisch gewesen, oder? Bin ich da schon wieder auf veralteten Informationen? Mhm. Aber das war dann so ganz stillschweigend irgendwann wieder raus, diese Idee, das jetzt dann doch mal zu streichen. Wirkt ja auch da so, als gäbe es da ziemlich starke Widerstandskräfte.
Ja, natürlich. Es geht halt ganz klar um Wählerstimmen, ganz eindeutig um Wählerstimmen. Wir haben eine sehr starke Lobby. Wie Sie wissen, bin ich kein Mediziner, aber selbst Mediziner bezweifeln stark an vielen Positionen, ob die Homöopathie wirklich so effektiv ist. Es gibt ja in Deutschland auch den Spruch, wer heilt, hat immer recht. Ja, aber auch da muss man den Bürger dann in die Verantwortung nehmen und dann muss man ihm eben sagen, wenn wir Homöopathie bezahlen, dann bezahlen wir eben nicht mehr die Hörhilfen für 70-Jährige oder wir bezahlen nicht mehr Zuschüsse für Zahnbehandlungen oder was auch immer. Das ist Gesundheitsökonomie. Das sind lebende Beispiele aus der Vorlesung, die Sie da gerade bringen. Wofür entscheiden Sie sich? Stelle ich auch ganz klar den Studierenden, auch in den unteren Semestern, klar. Und die in den höheren Semestern, die werden bei den Themen immer ruhiger, logisch, weil die halt einige Semester da den Stoff auch schon gehört haben und merken, ja, so ganz einfache, so schwarz-weiße Antworten gibt es dann eben nicht.
Ja. Okay, habe ich schon mal so ansatzweise verstanden. Ich würde, wenn ich Ihnen damit nicht auf den Geist gehe, Sie lachen laut, wenn ich Ihnen damit nicht allzu sehr auf den Geist gehe, noch ein letztes Mal aber auf die Frage zurückkommen, jetzt da Sie diese Gesundheitsreform mal so ganz grob skizziert haben, was erwidern Sie denn oft das Argument im Sinne von, ja, was ist denn aber, wenn ich einen Notfall habe und jetzt der Weg einfach deutlich weiter ist zum nächsten größeren, spezialisierten Krankenhaus. Denn Sie haben ja vorhin die Krankenhausinfrastruktur und auch diese Vorhaltepflicht. Mhm. Sie haben es mit der Feuerwehr verglichen. Da gibt es ja auch ein relativ engmaschiges Netz. Also in 5 Minuten soll die Feuerwehr idealerweise überall vor Ort sein. Es gilt ja wahrscheinlich für eine Notfallversorgung idealerweise auch. Mhm. Wäre das denn noch gewährleistet?
Ja, das gibt sogar der Gesundheitsminister vor. Mhm. Er hat nämlich zeitliche Fristen in seinem Gesetzentwurf hinterlegt und er hat eigentlich auch bisher noch nicht eindeutig immer wieder, das wird ihm von der Presse in den Mund gelegt, er hat nicht gesagt, wir müssen dieses und dieses und dieses Krankenhaus schließen. Mhm. Er hat gesagt, wir müssen uns stärker konzentrieren. Wir haben einen sehr schönen Modellfall in Rheinland-Pfalz, wo die Presse wirklich alles in Bewegung gesetzt hat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht um die Schließung eines bestimmten Krankenhauses. Aber eigentlich hat, und jetzt kommt das Besondere, der Krankenhausträger entschieden, das Krankenhaus zu schließen, weil es nämlich nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist. Mhm. Aber kein Mensch spricht von einer echten Schließung. Also wie im Mittelalter soll die Burg nicht geschliffen werden. Das Gebäude soll natürlich bleiben. Und im Erdgeschoss, im Basement, soll dann eben eine entsprechende Notfallversorgung sein. Sowas begrüße ich, ja. Und wenn man sich ganz konkret dort nämlich die Location mal anschauen würde, dann könnte man sehen, dass der Rettungswagen ungefähr 5 Minuten länger fährt und dann in einer Hauptstadt ist mit ganz vielen Krankenhäusern. Oder im Zweifelsfalle ist es für uns dann billiger, und das schockt dann auch die meisten immer, wenn wir in den Fällen, wo es wirklich notwendig ist, den Hubschrauber aufsteigen lassen, weil ein Hubschrauber-Einsatz ungefähr 2.500 Euro. Und wenn Sie überlegen, ein kleines Krankenhaus kostet Sie vielleicht 30, 40, 50, 60 Millionen Euro im Jahr, da können Sie relativ häufig den Hubschrauber aufsteigen lassen. Also da hinkt dann das Feuerwehrbeispiel, weil die Feuerwehr ist ja da, und wenn gesagt wird, Krankenhäuser werden geschlossen, dann werden die nicht ausradiert. Das wird nur in der Presse immer wieder entsprechend lanciert.
Wie ist Ihr aktueller Wissensstand oder Ihre Einschätzung? Kommt Herr Lauterbach durch mit der Reform? Wird das was?
Ich hoffe, dass er durchkommt. Ich hoffe, in jedem der Interviews, die ich momentan gebe, und Sie dürfen mir glauben, das sind relativ viele. Ich gehe da wirklich davon aus, dass er durchkommt. Er muss an ein, zwei Ecken federn lassen. Es wird wahrscheinlich in der zeitlichen Schiene etwas nach hinten gehen. Ich hoffe, ich wünsche mir auch als Bürger in diesem Gesundheitssystem, dass er an bestimmten Stellen erfolgreich ist. Und ich muss ganz offen sagen, ich kann mir vorstellen, was die Alternative ist, wenn er nicht erfolgreich ist. Das Sterben der Krankenhäuser wird kommen. Es hat nämlich schon längst begonnen und es wird dann ungeordnet stattfinden. Ja. Und das ist noch viel schlimmer für den Bürger.
Wir haben angesprochen, Herr Lauterbach kriegt für seine Vorschläge natürlich ziemlich viel Gegenwind. Das ist ja auch ein Thema, das die Menschen persönlich sehr anfasst. Also soweit ist das ja auch nachvollziehbar und ist jetzt auch nicht für jeden und jede mal eben so getan, sich dann wirklich in die Tiefen reinzubegeben. Und dann gibt es viel Meinungsmache drumherum und so. Also es ist auch schwer, zu einer fundierten Meinung zu kommen. Für ihn bestimmt kein einfacher Job. Wie ist das denn für Sie, wenn ich Sie mal persönlich fragen darf? Sie haben ja gerade erwähnt, Sie äußern sich zu diesen Themen nun auch aus wissenschaftlicher Sicht relativ häufig und durchaus auch meinungsstark. Oder naja, ich weiß nicht, ob Sie es dann als Meinung klassifizieren würden, aber Sie vertreten zumindest Positionen, so würde ich es vielleicht sagen.
Das tue ich.
Kriegen bestimmt auch viele und auch mitunter heftige Reaktionen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also das geht wirklich die gesamte Bandbreite. Das fängt höflich an, dass man mir höflich erklärt, dass ich keine Ahnung vom Gesundheitswesen hätte. Das ist okay, ja. Also das ist ja in der modernen Gesellschaft. Ich bin ja froh, wenn ich Mails kriege, wo Namen drunter stehen. Also wo Menschen den Mut haben, mit mir zu diskutieren. Und da, die kriegen auch immer umfassende Antworten von mir. Oder ich sage, hier ist meine Telefonnummer, Sie können mich jederzeit anrufen. Die Bürger sind nicht grundsätzlich dagegen, aber es geht schon auch so weit, wenn Sie zu diesem Thema, Sie haben es sehr schön eben gesagt, da ist man schnell angefasst bei dem Thema Gesundheit. Es geht ja um das Wichtigste, was wir haben. Noch viel schlimmer ist es, wenn es um unsere Kinder geht, wenn also die Geburtsstationen gefährdet sind. Dazu habe ich mehrfach mich schon geäußert. Und dann kommen durchaus auch mal, ich will jetzt nicht sagen Drohmails, aber zumindest Mails, wo man dann reinschreibt, erinnern Sie mich bitte dran, dass ich nie wieder eine Veröffentlichung von Ihnen lese oder solche Sachen. Ja, und die meistens, wenn das dann in Rundfunkanstalten ist, dann werden die Rundfunkanstalten angeschrieben und man setzt mich ins CC und empfiehlt doch der Rundfunkanstalt, den Kolb nicht mehr zu mähen, weil er ja keine Ahnung von dem Thema hätte. Ja. Muss ich mitleben.
Was macht das mit Ihnen? Ja, also ich will jetzt gar nicht in die Küchenpsychologie einsteigen. Ich finde natürlich das Thema aus der Perspektive spannend. Ich habe es ja vorhin schon grob skizziert, ein Stück weit auf der emotionalen Schiene kann ich sogar verstehen, dass Menschen, wenn es um Gesundheitsversorgung geht, wenn dann einer kommt und aus der wirtschaftlichen Perspektive argumentiert, erstmal, naja, irritiert sind vielleicht, wenn sie darüber noch nicht so viel nachgedacht haben. Auf der zweiten Ebene, klar, geht es eben nicht anders. Es muss eben finanziell funktionieren, deswegen ist es ja auch ein absolut wichtiges und spannendes Thema, mit Ihnen darüber zu sprechen. Aber diese Reibung, genau diese Reibung bekommen natürlich dann genau Menschen wie Sie ab. Sie sind ja der Brückenbilder zwischen der politischen Realisierbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und dem, was wir uns idealerweise, grenzenloserweise alle wünschen würden.
Ja, und da haben Sie vollkommen recht. Und das macht mit mir auch etwas. Und da bin ich schon auch sehr betroffen. Betroffen bin ich aber auch, wenn ich Facebook oder was auch immer aufmache und dort das Bashing von bestimmten anderen Kolleginnen, Kollegen oder einfach Personen. Das ist leider in unserer Gesellschaft schon so. Und wenn ich betroffen bin, dann trage ich das schon auch ein, zwei Tage mit mir rum. Ich rede sehr viel darüber, natürlich mit Kollegen, natürlich auch in der eigenen Familie. Und dann denke ich mir aber, es ist deine Aufgabe. Ich habe eine Mission, um es mal so zu sagen. Manche nutzen das ja auch und wollen mich diskreditieren und sagen, ach, der Kolb will vielleicht mal Gesundheitsminister in Hessen werden oder er will einen anderen Lehrstuhl haben. Nichts davon ist der Fall. Ich will weder Gesundheitsminister werden, noch möchte ich an einer anderen Hochschule unterrichten. Ich fühle mich an der Hochschule Rhein-Main und in der Wiesbaden Business School da sehr wohl. Und es geht einfach darum, unbequeme Themen müssen wir diskutieren. Ich habe ja noch das Glück, wenn ich das jetzt mal ein bisschen auflockern darf, dass ich nichts zu Migrationspolitik sage. Da ist es in der Tat so, dass die Kolleginnen und Kollegen teilweise ja schon wirklich bedroht werden. Ich bin ja noch auf einem Bereich, wo man mich manchmal, sagen wir mal, als Fantast abstempelt. Kann ich aber aushalten. Ja.
Okay, machen Sie auch den Eindruck. Aber ja, es sind unbequeme Themen, das ist so. Es sind auch komplexe Themen. Und zu all diesen Themen gehört natürlich aber auch, dass das Geld, wir haben angesprochen, eines der teuersten Gesundheitssysteme überhaupt, ja auf ganz viele verschiedene Weise verwendet und mitunter leider auch verschwendet wird. Ein paar davon haben wir vielleicht jetzt auch schon angedeutet. Gibt ja aber auch noch ein paar weitere Themen. Stichwort Missmanagement bis hin auch zu Betrug. Und auch das sind ja Themen, soweit ich weiß, mit denen Sie sich beschäftigen. Also konkret zum Beispiel Abrechnungsbetrügereien in Krankenhäusern, in denen dann Leistungen berechnet werden, die gar nicht erbracht wurden. Wie groß ist dieses Problem? Denn aus Patientensicht, zumindest mal in Deutschland, in Amerika ist das, glaube ich, mitunter zum Beispiel ein bisschen anders, ist all das ja relativ intransparent, was da so passiert.
In der Tat, es ist sehr intransparent und das ist die erste Botschaft, die ich sende. Also wir sind mit Forschungsprojekten in der Tat unterwegs, untersuchen auch Abrechnungsverhalten der Ärztinnen und Ärzte, Annahmeverhalten der Patientinnen und Patienten. Das heißt, wie gehen die damit um, wenn die überhaupt eine Rechnung bekommen? Die können die nämlich gar nicht beurteilen. Die meisten reichen sie nämlich einfach an die Krankenkassen weiter. Wir müssen, Sie haben es eben angesprochen, das Feld leider erweitern. Ich bin recht stark in der ambulanten Abrechnung unterwegs. Bei der stationären Abrechnung kümmern sich erfreulicherweise die Krankenkassen mit ihrem medizinischen Dienst darum. In der ambulanten Abrechnung ist das noch nicht so verbreitet, insbesondere bei der privatärztlichen Abrechnung, weil wir dort individuelle Verhältnisse zwischen Patient und Arzt oder Ärztin haben. Das heißt, der eine schickt dem anderen die Rechnung und dann muss eigentlich der Patient die Rechnung dem Arzt direkt bezahlen und kann sie seiner Krankenkasse einreichen, wenn er eine hat, seiner privaten, oder eben er muss es aus eigener Schatulle, sogenannte Selbstzahler, dann übernehmen. Dort fehlt uns auf unserem Gesundheitsmarkt fast vollständig die Transparenz. Und deshalb ist das für mich ein wichtiges Forschungsprojekt. Ich habe, bevor ich an die Hochschule kam und auch natürlich noch während dieser Zeit, also ich befasse mich seit 25 Jahren mit Abrechnung, ambulanter und stationärer. Ich habe mehrere Bücher dazu auch veröffentlicht. Es ist auch da mir ein Anliegen, es eher auf gute Art, nämlich den Bürgern zu erklären, auch den Ärzten zu erklären. Also ich kriege natürlich auch falsche Arztrechnungen. Aber das sind Ärzte, da will ich erstens wieder hingehen. Und zweitens ist das eine extreme Dankbarkeit, die einem entgegenkommt, wenn man dem Arzt sagt, oh, da hast du aber einen Fehler gemacht, weil das hättest du jetzt nicht abrechnen dürfen, weil es die und die Regel gibt oder du hast das und das zu viel. Dann stellt sich meistens eigentlich, das ist keine Dummheit, sondern das sind einfach insuffiziente Prozesse. Da haben die Kommunikation fehlte zwischen Arzt und Arzthelferin, also medizinischer Fachangestellter, oder sogar zwischen dem Abrechnungsinstitut.
Das wäre ja noch kein Betrug, oder? Wenn es jetzt versehentlich mal hier und da ein Missverständnis gibt. Also so klingt es ja gerade.
Sie müssen, ja, das ist, also das sagen die Ärzte auch immer und auch das habe ich mir natürlich angeschaut. Ich mache das ja auch mit Kollegen zusammen. Wir haben jetzt auch in der Wiesbaden Business School demnächst eine recht große Veranstaltung, sogar mit einer sehr großen Unternehmensberatung, bei denen auch natürlich die Juristen mit mir zusammenarbeiten und das ist wirklich mittlerweile so weit, dass es forensische Analysten auch für ambulante Leistungen gibt. Das heißt, das, was wir aus der Pathologie kennen, wo dann geschaut wird, wie die Kugel eingedrungen ist und wie lang der Patient tot ist, sowas haben natürlich auch die entsprechenden Unternehmensberatungen auch, gerade durch natürliche Intelligenz oder eben regelbasierte Intelligenz oder sogar künstliche Intelligenz. Und sie müssen leider an der Stelle dem Arzt immer das Fehlverhalten zusortieren. Der Arzt ist nämlich verantwortlich für die Abrechnung, genau wie für die Leistung. Und wenn es im BGB auch ein feiner Unterschied ist zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, die Folgen sind nahezu immer die gleichen. Es ist im Oberbegriff Abrechnungsbetrug und wir haben gerade in Hessen, das ist für mich, ich bin auch als Gutachter immer mal wieder für Gerichte unterwegs, wir haben eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hessen für Korruption und Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen.
Und insbesondere, weil diese Fehler ja tendenziell eher schon so passieren, dass es zu teuer ist und nicht aus Versehen zu wenig berechnet wird und es ja Milliardenschäden verursacht, klingt das ja jetzt so, wie Sie es zuletzt ausgeführt haben, dass es wahrscheinlich nicht nur hier und da mal ein kleiner Fehler ist, oder?
Nein, nein, genau. Ja. Es ist nicht nur hier und da mal ein kleiner Fehler. Das geht los, dass einzelne Ziffern vielleicht, also es gibt Ärzte auch, das muss ich ganz offen sagen, die rechnen zu lieb ab, zu wenig. Auch die weise ich darauf hin und sage, also bei meinen Rechnungen natürlich nur, ich mache ja keine Abrechnungsberatung. Ja. Und dann sage ich denen, aber das hätten sie noch abrechnen können. Und ja, und dann sagen die, oh super, danke, hatten wir ja noch nie. Klar, also ich will das schon.
Das glaube ich Ihnen, ja.
Ja, ich will fair, ich will das fair angehen, das Thema. Und wenn aber die Rechnungen zu hoch ausfallen, dann sind das manchmal irgendwelche übermittelten Informationen aus der Generation der Vorvorarzthelferin, die vor 15 Jahren das mal gelernt hat, die Regeln, die nicht mehr gelten. Und sehr bekannt ist halt das Thema in der privatärztlichen Abrechnung. Entweder der Arzt hat die Leistung gar nicht erbracht, die er abrechnet, oder der Arzt rechnet sie zu hoch ab mit dem sogenannten Multiplikator. Oder aber der Arzt oder auch die Ärztin natürlich hat bestimmte Leistungen, die er in Kombination mit anderen gar nicht erbringen darf, weil sie nämlich bereits Bestandteil der ersten Leistung ist. Das ist oft Unwissenheit, ist aber für Sie, Herr Lorenz, oder für mich immer die gleiche Konsequenz. Sie haben die falsche Rechnung auf dem Tisch liegen. Und je nachdem, was Sie für einen Patienten haben, und ich mache das eben so mit einem Smiley auf der Rechnung, korrigiere, scanne sie ein und schicke sie dem Arzt zurück. Und dann ist es in der Regel auch beim nächsten Arztbesuch immer ein lustiges Gimmick, dass man sich darüber unterhält. Und also ich werde noch behandelt und ich werde von vielen Ärzten seit 30, 40 Jahren behandelt. Ja. Und also ich will ja niemanden kriminalisieren, aber wir haben leider auch Fälle, wo wirklich bewusst, wir haben einen großen Korruptionsfall, gerade jetzt hier in Hessen, wo bewusst zum Abrechnungsbetrug aufgerufen wurde. Also Leistungen abzurechnen oder dem Patienten auch anzubieten, die er gar nicht nachgefragt hätte. Und das ist gefährlich. Das finde ich sehr gefährlich. Stellen Sie sich das in einem Lokal vor. Sie bestellen einen Schnitzel und dann bekommen Sie gleich noch das und das und das Add-on dazu. Dann würden Sie sagen, habe ich niemals bestellt. Das können Sie beurteilen, Herr Lorenz. Aber auf einer Abrechnung kann man das nicht.
Und nun beschäftigen sich, haben Sie ja gesagt, seit Jahrzehnten damit. Deswegen mal schauen, ob sich das so zusammenfassen lässt. Aber wie könnte man es besser machen?
Mehr Information. Ganz klar. Also wir haben eine Bestimmung im Sozialgesetzbuch 5. Den Paragraphen gibt es schon seit ungefähr 25 Jahren. Das war sogar vorher mal ein Modellprojekt gewesen. Patienten haben das Anrecht darauf, die Abrechnungsinformationen zu bekommen. Das heißt, sowohl der Niedergelassene, also der Vertragsarzt, ambulant, als auch Krankenhäuser müssten eigentlich dem Patienten immer die Rechnung in die Hand drücken, damit er weiß, was er Kosten verursacht hat.
Idealerweise das auch auf eine verständliche Art und Weise dargeboten.
Genau.
Das wäre natürlich auch wunderbar.
Genau, also auch erklären. Ja. Dummerweise schlägt da auch, Sie haben ja vorhin gesagt, wir wollen jetzt keine Psychologie machen, aber jetzt muss ich doch mal psychologisch werden. Das kann man auch wissenschaftlich ausdrücken, was ich jetzt gleich sage. Ich will es aber erstmal volkstümlich ausdrücken. Wir haben beobachtet in einer Modellregion ganz hier in der Nähe, nämlich in Rheinland-Pfalz, in Rheinhessen, muss ich sagen, dass die Patientinnen und Patienten gesagt haben, ach Fräuleinchen, Sie brauchen das nicht auszudrucken, zahlt doch sowieso alles die Krankenkasse. Wissenschaftlich kennen wir das. Das nennen wir das Moral Hazard Syndrom. Das heißt, die Verantwortung, die Kostenverantwortung und die Inanspruchnahme der Ressourcen sind getrennt. Sie verhalten sich auch anders, wenn Sie eine Top-Lebensversicherung haben und ich fahre Motorrad, ich fahre Mountainbike und ich verhalte mich natürlich anders, weil ich weiß, wenn was passiert, übernimmt eine Krankenversicherung für mich die Behandlungskosten. Das ist auch ein Thema, was wir zum Beispiel zu wenig in Deutschland diskutieren. Wenn Patienten bewusst Risiken in das System einbringen, Rauchen, Trinken, Fettleibigkeit, gefahrgeneigte Sportarten etc., das ist ja eine Errungenschaft, dass wir das in Deutschland nicht prüfen. In anderen Ländern der Welt wird das gemacht. Aber da ist es eben auch ein gesellschaftliches Commitment, dass man das macht.
Was ich daran erhellend fand, unter anderem war auch nochmal der Hinweis, den Sie vorhin gebracht haben, im Sinne von Transparenz, dass es eigentlich insbesondere bei der Beziehung Patienten, Ärzte, private Krankenversicherung hapert, weil dort eben so dieses Dreieck besteht und das System da oftmals gar nicht so richtig zu oder Eingriff hat. Finde ich deswegen interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es gerade da verhältnismäßig viel Transparenz gibt, weil dort zumindest mal der Patient auch eine Rechnung sieht und bekommt und zwischenzeitlich ja auch begleichen muss, bevor er sie dann erstattet bekommt, während es im Falle der gesetzlichen Krankenkassen ja oftmals so ist, dass der Patient zu keinem Zeitpunkt irgendeine Ahnung hat, was da jetzt eigentlich finanziell passiert ist. Aber nee, Sie haben natürlich aus systemischer Sicht argumentiert und erklärt.
Es ist genau andersrum. Genau, also bei den privatärztlichen Leistungen sind die Ärzte ja mittlerweile so weit, eigentlich ist die Rechnung ja sofort fällig, wenn sie ihnen vorliegt. Aber die Ärzte schreiben drauf, ja, lass dir mal 30 Tage Zeit. Und dann reichen nämlich diese Patienten die Rechnung bei ihren Krankenkassen ein. Die meisten Patienten sehen auch, was erstattet wird. Also es ist ja nicht nur private Krankenversicherung, sondern bei uns Beamten ist es ja zum Beispiel auch das Land eben, was die Beihilfe übernimmt. Und wenn der Patient dann alles erstattet bekommt, dann sagt er, ja, dann muss ich mich ja auch nicht darüber aufregen. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zwängig, um es mal so zu sagen. Weil ich bin auch privat ein sehr also ich bin nicht krankhaft, aber regelorientiert. Mhm. Das würde ich ganz klar sagen. Ich fahre 50 in der Ortschaft, ich gehe nicht bei Rot über die Ampel und natürlich möchte ich auch, dass meine Krankenhaus- oder die Krankenhausrechnung ist es bei mir ja nicht, die ambulante Rechnung korrekt ist. Das ist aber eine Einstellungsfrage, die wir haben. Aber der Patient hat zum Beispiel keine Möglichkeit, das habe ich mehrfach schon angeregt. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel auch mit Verbraucherzentralen zusammen, die sich immer mal wieder bei mir melden wegen Abrechnungsfragen und so weiter. Es gibt keine Instanz, wo der Bürger, das wäre so meine Idee, würde ich gerne machen, einfach seine Rechnung gegen einen Obolus von 3, 5 Euro, was auch immer, ein ganz kleiner Betrag müsste das nur sein. Und er würde einfach die Rechnung dorthin schicken und man könnte mal drüber schauen. Mhm. Und dann würde das quasi testiert. Und es kommt leider noch hinzu, dass die privaten Krankenversicherungen bestimmte Grenzen haben, wo sie Rechnungen gar nicht prüfen. Und das verurteile ich sehr. Bis 70, bis 100 Euro oder was auch immer, sagen die, die Rechnung läuft durch. Fertig.
Ja, winken wir durch, ja.
Und das belastet aber nicht unsere GKV-Töpfe. Das müssen wir halt ehrlicherweise sagen. Ja? GKV ist also quasi alles, was AOK, Barmer Ersatzkasse und so weiter. Also alles, was gesetzliche Krankenkassen sind. Und da geben wir 600.000 in der Minute aus.
Was sagen Sie zu dem immer mal wieder geäußerten Vorschlag oder Wunsch, dass eigentlich idealerweise alle in die gesetzliche einzahlen sollten, inklusive zum Beispiel auch Beamte und so weiter und so fort, um einfach diese Gerechtigkeit zu schaffen?
Ja,
und
sofort.
Okay.
Sofort. Ich wurde in Anführungsstrichen gezwungen, weil es wirtschaftlich interessanter war, in die private Krankenversicherung zu gehen. Bis ich kurz vor 50 war, war ich in der gesetzlichen Krankenversicherung. Mir hat nichts gefehlt. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich mich in dem System auskenne. Es ist einfach, unsere GKV ist wirklich hervorragend. Ich bin erstens dafür, alle in eine Versicherung, ja. Und zweitens gehe ich ehrlich gesagt noch weiter. Wie beim Auto auch, brauchen wir zwei Versicherungsbereiche in der GKV. Eine Pflichtversicherung und eine Teil- oder Vollkaskoversicherung. Und dann können Sie selber überlegen, Herr Lorenz, ob Sie das Krankenhaus Chefarzt oder Chefärztin Risiko in Anführungsstrichen absichern wollen oder Wahlleistung Zimmer oder ob Sie wie ich sage noch mal, es wird kein Bürger schlecht versorgt bei uns. Es ist immer eine Diskussion auf sehr hohem Niveau. Wenn Sie in anderen Ländern der Welt sind und ich habe Transparenz, weil ich ein paar wenige besucht habe und dann gehe ich natürlich auch immer mal in einem Krankenhaus schauen und so weiter. Mhm. Allein schon die Struktur, wie viele Menschen in einem Zimmer liegen, ja, oder was der Service ist. Oder wenn Sie in Amerika sind, kriegen Sie eben getrennte Rechnungen für Nursery und für den Practitioner und für die Unterkunft und für den Transport. In Deutschland ist das all included. Das heißt, wir haben ein Fallpauschalensystem und für eine bestimmte Dauer bekommt das Krankenhaus, das ist auch immer so ein Aha-Erlebnis, in der Vorlesung wird es dann immer ganz ruhig, wenn ich dann sage, was glauben Sie denn, was so eine normale Entbindung Ihre Krankenkasse kostet oder die Hüfte für die Oma, und dann kommen Schätzungen zwischen 1500 Euro iPhone und 40.000 Euro 3er BMW, die Wahrheit liegt weit dazwischen. Im Schnitt sind für die Hüfte 12.000 Euro fällig, was eine sehr hohe Summe ist, finde ich. Mhm.
Nun beschäftigen Sie sich mit all diesen Themen, haben Sie ja schon angesprochen, seit Jahren und Jahrzehnten. Sie korrigieren Ihre Ärzte, wenn Sie ihnen die Rechnung zu niedrig ausstellen.
Genau.
Sie antworten auf kritische Mails relativ geduldig und erklären den Leuten was, wenn denn eine gewisse konstruktive Tonart mitschwingt. Also man hat ja das Gefühl, sie machen das schon auch mit einer gewissen Leidenschaft. Deswegen würde mich mal interessieren, wie hat das denn bei Ihnen angefangen? Wie haben Sie begonnen? Warum, wann sich für diese Themenwelt Gesundheitsökonomie zu interessieren, ein bisschen zu begeistern?
Das war eigentlich über einen Freund. Der war Verwaltungsleiter in einem Heim für Beeinträchtigte. Also früher hätte man gesagt, in einem Behindertenheim. Sagt man natürlich heute nicht mehr. Ja, gehandicapt oder Beeinträchtigte. Und ich hatte da so ein bisschen sozialromantische Vorstellungen und habe gedacht, naja, wenn du da mal Verwaltungsleiter oder Geschäftsführer bist, dann kommst du ja auch mit diesen Menschen zusammen und dann bist du nicht so ein knallharter Ökonom. Ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her ein Bankkaufmann. Das war mir dann zu ökonomisch. Und so kam ich dazu. Und ich habe direkt schon zielgerichtet nach meiner Lehre und nach dem damals eben noch Bundeswehr und Zivildienst ganz zielgerichtet das Studium an der damaligen Fachhochschule, heutigen Hochschule Mainz, begonnen. Und dort gab es den Schwerpunkt Krankenhaus und Gesundheitswesen. Mhm. Also ganz bewusst. Und ich habe es nie bereut. Ehrlich gesagt wurde ich immer von vielen Kommilitonen, die eben mit uns auf dem Flur waren, wir hatten ja noch ein allgemeines, gemeinsames Studium, belächelt, weil ich ja nicht so viel Geld vielleicht später verdienen würde oder keine Karrieremöglichkeiten hätte. Herr Lorenz, wenn ich das nicht durchgehalten hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich kann Ihnen verraten, wir haben noch nie Hunger gelitten als Familie. Ich glaube nicht, dass ich meinen Doktor hätte machen können in dieser hochinteressanten Materie, wenn ich im Bankbereich geblieben wäre. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Die Zeit ist vorbei. Und dass ich das Glück habe, schon meine zweite Professur jetzt zu haben, das ist natürlich toll. Und ich versuche einfach nur, davon ein bisschen was zurückzugeben, Herr Lorenz.
Wenn Sie sagen, diese hochinteressante Materie aus heutiger Sicht, was macht die für Sie so interessant?
Das ist immer, dass ich auch in meiner Zeit im Krankenhaus war genau das Gleiche. Sie wissen nicht, wenn ein Fall auf Sie einströmt, wie dieser Fall ausgehen wird. Natürlich haben Sie eine Toolbox und mit der beruflichen Erfahrung wächst diese Toolbox auch. Und jetzt gerade in der Hochschule ist es wirklich super zu beobachten, wenn unsere Studierenden vom ersten bis zum sechsten Semester plötzlich auch so Aha-Effekte haben. Das Hochspannende dabei ist also quasi, jeder Fall ist anders und ich bin ja jetzt kein Arzt, ja, aber jetzt gibt es da eine Initiative und da etwas und natürlich freut es mich auch, dass ich gefragt bin von Ihnen oder von den anderen Anbietern im Pressefunk und Fernsehen. Das hat halt auch was damit zu tun, dass ich der Meinung bin, jetzt kann ich meine Botschaft auch unters Volk bringen und das will ich auch.
Weil es eben eine gesellschaftlich hochgradig relevante Thematik ist. Nicht nur eine es ist meine in der Sache spannende, sondern eben auch eine relevante.
Genau, ich kann es beeinflussen. Und das will ich auch.
Das tun Sie durch Kommunikation, wie jetzt hier in dieser Runde mit mir und unseren Hörerinnen und Hörern. Aber das tun Sie eben natürlich vor allem auch in der Forschung und in der Lehre. Sie haben Ihre Studierenden angesprochen. Wer sind für gewöhnlich Ihre Studierenden?
Der größte Teil unserer Studierenden ist aus der Schule kommend, also nach eben je nachdem welches Schulmodell, G8, G9, jetzt sind es ja fast immer wieder G9er, also 13 Schuljahre, Abiturientinnen und Abiturienten, die nicht nur gesellschaftlich bei uns reifen sollen, sondern eben auch bezogen auf Gesundheitsökonomie. Und das funktioniert hervorragend. Ein großes Anliegen, da machen wir gerade jetzt auch eine Initiative, war insbesondere von einem Kollegen und mir immer schon die Weiterqualifikation von Berufstätigen. Das heißt, Menschen, die am Arbeitsplatz sind und einfach sagen, ich würde gerne noch ein Aufbaustudium machen. Ja. Da steigen wir jetzt wieder stärker ein. Das ist auch ein wesentliches Thema für die Arbeitszufriedenheit. Wir arbeiten da auch mit anderen Unternehmen zusammen. Das heißt, wenn Menschen am Arbeitsplatz zufrieden sind, und das ist leider falsch immer verstanden. Man kann einem Menschen nicht einfach mehr Geld geben und dann sagen, dann bleibt er länger bei mir. Das ist schon zu meiner Zeit und wie gesagt, das ist jetzt schon viele Jahre her, kein gutes Argument gewesen und das ist heute erst recht kein gutes Argument. Junge Menschen wollen etwas Sinnhaftes gestalten können. Sie wollen etwas Nachhaltiges gestalten können. Und wir merken, dass die Gesundheitsökonomie da ein guter Bereich ist. Bei uns kommen eben nicht nur diese knallharten Ökonominnen und Ökonomen an. Natürlich haben wir auch diese ökonomischen Inhalte. Bei uns gibt's genauso Mathematik und Statistik und Recht und auch richtig viel. Und bei mir im Rechnungswesen geht das auch. Das ist alles Ökonomie, aber eben mit diesem Touch Gesundheit.
Schön. Und das ist dementsprechend auch das Bachelorstudium, heißt auch Gesundheitsökonomie? Also ist tatsächlich.
Genau so heißt es. So. Ja, und wir haben aber auch einen Master, Management im Gesundheitswesen. Und dort ist es halt dann für uns, gerade auch für uns Lehrende, richtig interessant, weil dort ja teilweise ehemalige, teilweise ganz fremde Menschen zu uns kommen und dort dann im Sinne von Fallstudien oder eben, ich habe zum Beispiel in der letzten Vorlesung, und das mache ich diese Woche wieder im Master, über das Thema Abrechnungsbetrug gesprochen. Und dann ging es natürlich erstmal darum, wie sieht denn so eine Abrechnung aus, wer schreibt wem welche Rechnung, welche Gebührenordnung wird verwendet. Und da bekomme ich eigentlich immer sehr positive Rückmeldungen. Vorlesung kann nicht immer gefallen, das ist bei mir ja auch so. Aber wir brauchen auch dort aktuelle Beispiele. Es ist nicht mehr an der Zeit, sich mit seinem Buch vorne hinzusetzen und aus dem Buch vorzulesen. Mhm. Menschen, die das machen, die sollten sich einen anderen Job suchen und nicht in die Hochschule gehen.
Sie sind in der Hochschule, Sie bleiben da bestimmt auch noch eine Weile, habe ich so das Gefühl, dass Ihnen ausreichend Spaß jedenfalls macht. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns hier in diesem Gespräch einen Einblick in all das geben, ich sage nicht gegeben haben, sondern geben, denn wir haben noch zum Abschluss eine kleine Rubrik, die wir in unseren Folgen mal haben, um zum Ende zu kommen. Mhm. Die Halbsätze, da würde ich Ihnen einfach so ein paar kleine Halbsätze noch vorwerfen.
Okay,
Sie
bereit.
Dürfen aber gerne auch ein bisschen ausführlicher antworten, also wir sind da nicht ganz so streng. Aber wir schauen mal. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich,
wenn ich es schaffe, dass in meiner Vorlesung auch sehr viel gelacht wird.
Ah, das ist eine schöne Antwort. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Seid fleißig und kümmert euch um eure eigene Entwicklung, denn nur wer in der Schlange vorne steht, bekommt das Ticket.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
eine heulende Ärztin.
Worum ging es dabei?
Das war in einem der Krankenhäuser, wo ich gearbeitet habe. Und das war eine junge Assistenzärztin. Mhm. Und diese Assistenzärztin, mit der ich auch schon länger befreundet war, saß in einem unserer Treppenhäuser. Ich bin durch Zufall vorbeigekommen und die hat geweint, weil sie gerade, das war eine Gynäkologin, Geburtshelferin, ein Kind verloren hatte. Also Patientin hat ein Kind tot zur Welt gebracht. Das war für mich sehr prägend, weil ich gemerkt habe, wie verletzlich natürlich auch Therapeutinnen und Therapeuten sind. Ich hatte das Glück, auch da schon ein paar Jahre älter zu sein. Ich bin relativ stark in der christlichen Kirche auch verankert. Und dann sagt man halt manchmal Dinge, die mir schon hängen geblieben sind. Auch ein Arzt ist nicht Gott. Also er kann Leben retten, er kann Leben assistieren, leider auch manchmal den Tod assistieren, aber er kann eben nicht verhindern, dass solche schrecklichen Dinge passieren. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Das hat mir auch die Ärzte in diesem Punkt sehr viel näher gebracht, die eigene Begrenztheit dann zu erkennen.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Gesundheitsökonomie in.
Da muss ich einen kleinen Schlenker machen.
Machen Sie.
Zu meinem Forschungsthema. Ich bin ja noch in der Quartiersversorgung unterwegs, also Curandum. Da gibt es ein sehr gutes Modell in Wiesbaden. Ich mache es ganz kurz, weil wir ja mit der Zeit schon relativ weit sind.
Ich bin entspannt. Ich hatte nur die Befürchtung, dass Sie vielleicht weiter müssen, aber Sie können es gerne auch noch ausführen.
Ja, also in diesem Quartiersmodell versuchen wir ganz simpel ältere Menschen, und wir haben ja einen Tsunami von älteren Menschen vor uns, und die Babyboomer, zu denen ich gehöre, kommen da jetzt auch noch dazu, und es werden immer mehr. Und diese Menschen, die versuchen wir in der eigenen Häuslichkeit zu halten. Das heißt, die wohnen weiter in der Wohnung. Natürlich gibt's da schon seit Jahrzehnten Pflegedienste etc. Aber Quartiersversorgung geht eben noch ein Stück weiter. Das ist eigentlich so ein bisschen, die Amerikaner oder Engländer würden sagen, wir perform a village. Also wir machen so ein kleines Dorf dann aus einer bestimmten Region. Mhm. Wir haben da eine sehr schöne Modellregion hier in Wiesbaden. Da habe ich die wissenschaftliche Begleitforschung sogar übernehmen dürfen, muss ich sagen. Das ist für mich eine Auszeichnung. Mhm. In Wiesbaden-Breckenheim ist das, und dort eben der Verein Curandum. der sich eigentlich darum kümmert, dass ältere Menschen eben nicht in ein Loch fallen, dass eben die Menschen nicht unassistiert in ein Krankenhaus kommen, dass sie hilflos verloren sind, wenn sie einen ambulanten Arzttermin haben. Also die Struktur kümmert sich. Und wir haben
auch einfach nur Einsamkeit, nicht wahr? Ist ja auch ein Riesenproblem im Alter.
Es ist in der Tat das Thema der Einsamkeit. Das ist wiederum ökonomisch für uns natürlich eine Herausforderung, ja, weil eigentlich im Gesundheitssystem ja das Kümmern um Einsamkeit irgendwie keinen so hohen Stellenwert hat, was ich sehr schade finde. Ja. Nee. Aber wir schauen halt gerade auch, wie können wir das strukturieren? Also wir haben ganz viele Gewinner bei diesen Modellen. Der erste Gewinner sind zum Beispiel Krankenhäuser, dass Patienten nicht so schnell mal im Krankenhaus landen. Und der zweite, es gibt noch mehrere, aber ich wollte es ja nicht übertreiben, die zweiten Gewinner sind zum Beispiel Familien. Das heißt, wenn Sie, stellen sich vor, Sie sind berufstätig, Ihre Ehefrau auch, Sie haben vielleicht Kinder, das heißt, Sie haben ein eigenes Leben und jetzt wird Vater oder Mutter, wie auch immer erkrankt, erste Ansätze der Demenz oder was auch immer, wir gehen gar nicht so weit mit Demenz, er oder sie muss ein Knie operiert bekommen etc., dann können Sie halbtags arbeiten. Das heißt aber für Ihre Familie, dass Ihnen finanzielle Verluste entstehen, etc.
Ja.
Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich nämlich auch eine Antwort auf meine Eltern, beide über 80, eben auch haben will. Und da kümmert sich zum Beispiel Politik offen gesagt auch nicht drum. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Ich danke Ihnen für diesen weitreichenden Rundumschlag durch die Welt der Gesundheitsversorgung. Da waren viele wirklich spannende Aspekte bei, auch einige schwierige Themen, und ich kann mir vorstellen, hier und da gibt es vielleicht auch Widerspruch oder Stirnrunzeln, aber ich hoffe, dass wir Hörerinnen und Hörern zumindest ihre Perspektive vermitteln konnten, die eine sehr wichtige ist, die auch sehr viel Gehör findet in den Medien. Das auch zu Recht, deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Es wäre ja auch ein Anliegen, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer sich bei Ihnen oder bei mir gerne auch melden.
Ja.
Das will ich ja gerade. Ich will ja die Diskussion anstoßen, Betroffenheit erzählen.
Ich war kurz dabei, sogar dazu einzuladen, wollte es Ihnen dann aber jetzt dann doch nicht zumuten. Aber wenn Sie selbst es schon tun,
klar,
ist es ja umso netter von Ihnen.
Klar.
Also dürfen sich Hörende gern auch melden mit Gedanken, Rückfragen, Feedback.
Gerne.
Super, das ist sehr nett. Ja, danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
Sehr gerne, immer wieder. Alles Gute, Herr Lorenz. Tschüss.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.